erstmal.
Kurz mal anstoßen hier. Willkommen bei Zwei Sips. Ein wunderschön. Also heute bei mir zu Gast der liebe Andreas Jahn. Ressort Außenpolitik und Wirtschaft beim Bund Deutscher Mittelstand, richtig? Warte. Eieiei, ich habe sogar hinbekommen. Ey, wirklich. Ich habe wirklich versucht, das zu merken. Okay, also warum habe ich dich heute hier? Wir waren zusammen im Senegal. Delegationsreise beim ersten senegalesischen großen Wirtschaftsforum. Und man hat ja immer so, wenn man sich so Persönlichkeitsentwicklung ansieht, dann wird einem ja immer so gesagt, ja, man sollte sich nicht für alle Sachen ein Vorbild suchen, sondern immer so für bestimmte Aspekte. Und da muss ich sagen, was so dieses Thema Offenheit, Leichtigkeit in Dingen angeht und so auch so mit so einem gewissen Würde und Hintergrund in der Kommunikation. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich dich kennengelernt und da bist du mir direkt ein Vorbild geworden. Muss ich dir ganz ehrlich sagen, es ist wirklich, das war sehr, sehr beeindruckend, mit welcher Leichtigkeit du da agiert hast, obwohl du viele Leute ja natürlich nicht kanntest. Ne? Und ja, also es war wirklich sehr, sehr beeindruckend. Mein Lieber, erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Das freut mich natürlich, in der Art von dir wahrgenommen zu werden. Vielleicht auch nochmal für die, die uns noch nicht so gut kennen, also unser Verband der Mittelstand, BVMW e.V., Bundesverband Mittelständische Wirtschaft, hat seinen Fokus speziell eben auf unsere mittelständische Wirtschaft. Wir haben deutschlandweit etwa 300 Funktionsträger, also Kreisgeschäftsführer, die mit uns gemeinsam arbeiten und weltweit über 80 Auslandsbüros und eine davon eben auch in Afrika und im Rahmen dieser Aktivitäten organisieren wir eben dann auch verschiedene Delegationsreisen und die, an der du teilnehmen durftest, jetzt im Juli diesen Jahres, war eben besonders erfolgreich, weil sie halt auch ein Land im Fokus hatte, was in Afrika doch zu den aufstrebenden Regionen gehört. Und deswegen unterstützen wir auch gerne in dem Bereich Unternehmen, die da vor Ort sich ein Stück weit einbringen wollen, die Diskussionsprozesse.
Ja.
Insofern war das, denke ich, ein guter Aufschlag, den wir da gemeinsam...
Ich wollte auch sagen, da haben wir gut ein bisschen Energie gelassen. So schön. Okay, beschreib mal, was genau machst du eigentlich in dem ganzen Part? Weil ich habe das Gefühl, du warst so der so alles zusammengehalten hat. So, also der einerseits, ne, also erstmal perfektes Französisch gesprochen hat, ne, also du warst so der Dolmetscher für alle, ne, der aber auch die ganzen Connections hatte, der die Intros gegeben hat zu den verschiedensten Personen und auch wirklich wirtschaftsübergreifend, ne? Also durch alle Branchen durch einmal. Und beschreib mal, was ist genau deine Aufgabe beim Bund Deutscher Mittelstand?
Nee. Also, das hast du sehr gut beschrieben. Wir sind im Bundesverband Mittelständische Wirtschaft natürlich ganz besonders angehalten, branchenübergreifend zu agieren. Das heißt, wir nehmen in den 84 verschiedenen Branchen und Sektoren, die wir so vertreten, diejenigen, die am schlagkräftigsten sind und die auch tatsächlich auch vor Ort die Wertschöpfungsketten auch mit installieren können und tatsächlich auch Mehrwerte zu liefern haben. Die laden wir also regelmäßig ein. Und an der Reise, an der du teilgenommen hast, das war tatsächlich eine sehr, sehr schöne Dynamik, weil da waren nicht nur gestandene Unternehmer dabei, die natürlich uns auch jederzeit herzlich willkommen sind, sondern eben auch so wie du Startups, Leute, die wirklich eine Vision haben, die auch auf Gebieten unterwegs sind, die vielleicht noch nicht so sich auf den ersten Blick erschließen, wo auch der Business Case vielleicht auch noch nicht so ganz klar ist.
Ja.
Und das Schöne, was sich jetzt sozusagen auch für mich während der Reise ergeben hat, ist, dass da eine ganz tolle Eigendynamik entstanden ist. Ja, dass Unternehmer gesagt haben, Mensch, toll, du bist jetzt in dem Bereich in Gambia schon erfolgreich, hast da eine Anlage zur Wiederaufbereitung da von Erdnussschalen
konstruiert. Stimmt, da habe ich gelesen.
Ich habe hier in dem Bereich auch was zur Aufbereitung in der Recyclingwirtschaft im Bereich Wasser und Abwasser. Warum tut man es nicht zusammen und versuchen, da Dinge voranzubringen? Also meine Rolle war, sag ich mal, da eher generalistisch. Zum einen eben die Termine vorbereiten, die Minister zu treffen, den Staatspräsidenten Macky Sall und eben diese Tagung und dann aber gleichzeitig auch als Transmissionsriemen natürlich in die senegalesische Wirtschaft hineinzuwirken, weil da hat es natürlich auch jede Menge Anfragen, was macht jetzt diese Taskforce Senegal, die unser Verband da gegründet hat? Wie können wir gemeinsam mit der GZ eben auch Prozesse anstoßen, Dinge in die richtige Richtung lenken und natürlich Arbeitsplätze schaffen, die dazu beitragen, eben Leute im Land zu behalten und eben nicht dann letztendlich...
dass sie dann irgendwie in ein westliches Land gehen und dann als Treiber der regionalen Wirtschaftskraft verloren gehen.
Genau, das ist sozusagen das Hauptaugenmerk, was wir in allen dieser Aktivitäten haben. Wir haben ja auch in Tunesien, in Ruanda, so eine Taskforce gegründet. Und Ziel des Ganzen ist immer auch unterstützt durch die Bundesregierung natürlich, so viel wie möglich Arbeitsplätze zu schaffen. Also dass die afrikanischen Partner einfach sehen, was sie an eigenem Potenzial dann vorweisen und auf die Schiene bringen. Und dann gemeinsam im Verbund zu den Handreichungen, die wir dann flankierend unternehmen, entsprechend dann eigene Aktivitäten gründen und auch nicht unerfolgreich dann bespielen.
Ich wollte schon sagen, da ist ja auf jeden Fall schon einiges sehr Erfolgreiches auch zustande gekommen, ne?
Absolut. Nee, wir können da wirklich auf eine tolle Leistungsbilanz zurückblicken. Auch im Ministerium hat man das so entsprechend wertgeschätzt. Natürlich ist der Erfolg immer auf vielen Schultern
zu verankern. Ja, das ist immer so.
Also ich will da jetzt auch gar nicht das alleinige Copyright dieses erfolgreichen Arbeitens für mich in Anspruch nehmen. Also ganz im Gegenteil, also gerade Stichwort GIZ, haben wir unseren Freund Dr. Stefan Kunz kennengelernt, der uns nicht maßgeblich auch mitgeholfen hat, diese ganzen Strukturen aufzugleisen, auch Partner, B2B-Partner zu finden, auch entsprechende Orte zu finden, wo überhaupt sich noch Wertschöpfung generieren lässt, also Gewerbegebiete auszuweisen, auch Unternehmer in entsprechenden Sektoren zusammenzubringen. Das ist schon, bedarf schon auch einer gewissen intellektuellen Flughöhe und Expertise. Und das zusammenzubringen, ich glaube, das ist die große Kunst.
Ich würde sagen, so, du bist einfach ein Ultranetzwerker. So ein Ultranetzwerker auf internationalem Level zwischen Politik, Wirtschaft und allem, was sonst noch dazu gehört. Also, ne, also deine Connections in den Kultursektor hattest du ja auch. Da ist ja auch einiges so zustande gekommen, was dann mir zugute gekommen ist. Und das ist wirklich, also das ist schon Wahnsinn, ne? Auf so ein ganz anderes Level.
Ja, ich glaube, am Ende des Tages ist auch gerade jetzt so eine Delegationsreise immer ein Gesamtkunstwerk. Nicht wahr? Das muss man vom Anfang bis zum Ende denken, immer am besten vom Ende her natürlich, weil die Ergebnisse, jeder Unternehmer hat einen begrenzten Vorrat an Zeit, aber auch an Ressourcen. Und das muss man natürlich in dieser kurzen Zeit, wo wir da waren, natürlich möglichst optimal nutzen, weil das Ansinnen, da aktiv zu werden und auch sich mit einzubringen in die Prozesse, das ist an sich löblich und da tun wir natürlich gut dran, da möglichst optimal mit einzuwirken. Und wie gesagt, es war jetzt ja auch nicht die erste Delegationsreise, die ich da im Senegal
organisiert habe. Also wie viele Delegationsreisen machst du im Jahr? Jetzt mal, Bruder bei Fischer, sag mal.
So im Jahr zwischen 8 und 10, weltweit sozusagen.
So, das ist jetzt so die Delegationsreisen, wenn wir dann noch dazu rechnen, wie oft du sonst noch unterwegs bist, um hier den oder das zu treffen oder da nochmal an einem Kongress teilzunehmen oder ähnliches, dann sagen wir mal, wie viele Monate im Jahr verbringst du im Ausland? Hälfte?
Ja, ich würde mal sagen, so wenn wir 2,5, 3 Monate, müssen wir schon rechnen.
Naja.
Aber um das nochmal aufzugreifen, das Ganze ist ja kein Selbstzweck. Wir haben am Ende des Tages den Mittelstand, der jetzt vor sehr, sehr großen Herausforderungen steht. Wir haben das Rückgrat unserer Wirtschaft, das mit dem Rücken zur Wand steht, was hier vor Ort nur bedauerlicherweise suboptimale Bedingungen vorfindet, sei es jetzt der Bereich Fachkräfte, sei es jetzt der Bereich Energieversorgung, Energiekosten, bezahlbare Energiekosten. Aber ganz allgemein standortpolitisch betrachtet müssen wir jetzt natürlich auch als Verband schauen, wie wir unsere Netzwerke so ausrollen, dass der einzelne Unternehmer oder die Unternehmerin natürlich dann Mehrwerte sieht. Nicht wahr? Und da ist der Teil Außenwirtschaft ein ganz besonderer, weil 56% der gesamten Wertschöpfung im Mittelstand erfolgt über den Export. Nicht wahr? Also wir sind deswegen auch so gut als Bundesrepublik Deutschland, krass, weil wir unsere Produkte eben in diesen Zielmärkten platzieren. Mhm. Ja, und das bedarf gewisser Investitionen, das bedarf auch gewisser Handreichung.
Natürlich.
Ja, insofern hat so ein Verband natürlich, ich habe es erwähnt, über 80 Auslandsbüros, da natürlich optimale Voraussetzungen mit dem Ohr an der Schiene in diesem oder jenen Zielmarkt erfolgreich zu werden. Also nur ein kleines Beispiel, ich war jetzt Anfang Oktober in Kirgisistan. Da hatte tatsächlich der dortige Premierminister verfügt, dass Deutsch als zweite Fremdsprache im Bildungssystem dann eingeführt werden kann. Und das hat natürlich für viele Unternehmer dann den riesengroßen Vorteil, dass sie dann ihre Fachkräfte sozusagen direkt von uns ausgewählt mit den entsprechenden Sprachkenntnissen in die Firma hineinbringen.
Das ist schon.
Und das ist im Vergleich zu vielen anderen Ländern natürlich ein ganz großer strategischer Vorteil.
Naja, vor allem, weil viele Mittelstandsunternehmen halt noch nicht auf Englisch geswitcht sind.
So ist ne? es.
so, sondern da auch einfach noch, gerade so bei den etablierten Unternehmen, auch einfach sehr viel Deutsch gesprochen wird und da auch einfach Deutsch die Standardsprache ist.
Genau.
Wenn du da ein Auslandsbüro machen willst, ist da natürlich, oder ein Auslandsstandort, ist das natürlich einer der schwierigsten Punkte. Ne?
Genau.
Was würdest du sagen, also vielleicht beziehen wir das Ganze mal konkret auf Afrika.
Ja.
Was würdest du sagen, was ist denn für ein deutsches Unternehmen, was sind denn die größten Vorteile, sozusagen, okay, ich mache jetzt einen zweiten Standort zum Beispiel jetzt im Senegal auf?
Also nehmen wir mal so ein klassisches mittelständisches Unternehmen, die jetzt auch mit uns unterwegs waren, wie die Firma BT Innovation aus Magdeburg. Die haben relativ soliden siebenstelligen Jahresumsatz und wollen jetzt expandieren. Dann schauen die sich natürlich die Welt an und gucken, wo haben wir die Logistikkosten, die überschaubar sind, wo sind geringe Energiekosten, wo gibt es gut ausgebildete Fachkräfte. Und dann kommen die natürlich jetzt nicht zwangsläufig in den Senegal, das gehört natürlich auch zu weit hinzu. Und deswegen ist unsere Aufgabe dann zu sagen, schau, wir bieten dir diese oder jene Rahmenbedingungen und zu gucken, wie kannst du dich in dem Markt behaupten. Dann ist natürlich ein Partner vor Ort immer sehr zielführend und vor allen Dingen auch für den Anfang wichtig, dass man da ein Standbein hat. Und dann wird natürlich sukzessive auch aus dieser ersten persönlichen Begegnung schaut man, wie sind die Marktanteile, mit welchen innovativen Ideen kann ich hier dieses oder jene Geschäft anbahnen. Oder ein anderes Beispiel, die Firma KTI Kältetechnik, die Kühltürme bauen, Kühlanlagen. Und wie du ja vielleicht weißt, ist quasi 60-70% der gesamten Ernte natürlich insofern nicht effektiv genutzt, weil eben die Speicherkapazitäten, die Lagerkapazitäten und die Kühlmöglichkeiten in Afrika nicht vorliegen. Und diese Firma hat jetzt quasi individuell in den einzelnen Provinzen Kühltürme errichtet, wo dann quasi die entsprechenden Mangos, Orangen, was immer da auch entsprechend wächst, nicht nur gelagert werden, sondern dann auch weiterverarbeitet werden kann. Und dadurch entstehen Wertschöpfungsketten, die quasi sich im Land dann etablieren und wo der einzelne afrikanische Mitarbeiter oder Unternehmer dann sagt, ich jetzt mich auf den gefährlichen Weg übers Mittelmeer mache, bleibe ich lieber hier, habe etwas, wo ich meine Familie
richtig
ernähren kann. Also das ist eine tolle Win-Win-Situation, wo dann auch der Mittelständler sagt, ich bin jetzt hier nicht nur aus philanthropischer Absicht, sondern weil ich eben hier auch was dazu beitragen kann.
Das ist, glaube ich, das muss man auch, glaube ich, nochmal besonders rausstellen. Also es geht nicht einfach nur darum zu sagen, ja, man muss ja hier mal was machen, man kann ja hier mal ein bisschen, sondern es geht am Ende auch wirklich schon darum, da ein funktionierendes Geschäft aufzubauen. Und ich denke, gerade wenn man jetzt, ne, jetzt gerade bei der Kältetechnik wahrscheinlich besonders, wenn man da wirklich sowas Neues aufbaut, so eine neue Kette auch aufbaut, dann schaffen sich natürlich auch sehr viele Möglichkeiten für die Einheimischen, sich da mit einem Eigenunternehmen noch zum Beispiel ranzuhängen.
So ist es, ja. Genau. Das ist genau das, was wir beabsichtigen. Also sprich, diese Ökosysteme zu kreieren im Bereich Wasser, Abwasser, hatte ich schon erwähnt, aber auch erneuerbare Energien. Nicht wahr? An diese Kühltürme haben sich zwei Photovoltaik-Unternehmer dran gehängt, die jetzt den Strom produzieren, die diese Kühltürme benötigen, um erfolgreich vor Ort zu arbeiten. Nicht wahr? Und so können die deutschen Unternehmer sich auch untereinander vernetzen, entsprechend erfolgreich agieren. Und dann hat mir diese Firma, die Blattdünger herstellt, nicht wahr? Und die können dann in den gesamten Gebieten dann eben auch die Wertschöpfung und Wertsteigerung in Bezug auf diese Düngemittel dann erzeugen. Also es war wirklich eine sehr schöne und erfolgreiche Reise.
Schön.
Jetzt auch so rückblickend betrachtet, was so dadurch entstanden ist. Also, man nicht jedes Mal in der
Intensität. Natürlich. Weil man hat auch gemerkt, wie viel Spaß du dabei hattest.
Das würde ich jetzt, glaube ich, leugnen, wenn ich sage, dass die ganzen Strapazen sich nicht gelohnt hätten.
Natürlich.
Und das am Ende des Tages dann doch... wenn man im Flugzeug sitzt und dann zurückfliegt, sich sagt, also der
Aufwand
hat sich tatsächlich gelohnt.
Ja, richtig schön. Was ist denn, also guck mal, du machst ja extrem viel.
Mhm.
Und ich weiß, also frag mich nicht warum, aber ich weiß, dass das für dich ja nicht einfach nur ein Job ist, sondern dass bei dir, gerade weil du das so machst, wie du es machst, da steht ganz tiefe Passion und Leidenschaft dahinter.
Mhm.
Was ist denn so dein Antrieb?
Ja,
jetzt kommen die Fragen hier.
Eine spannende Frage. Also am Ende des Tages hat natürlich jeder so einen Movens, der einen morgens aufstehen lässt. Bei mir ist es tatsächlich so die Leidenschaft, Brücken zu bauen. Und du hast es vorhin sehr schön erwähnt, so als Netzwerker im Hintergrund die Fäden eben so zu spinnen, dass am Ende des Tages ein schönes Gesamtkunstwerk entsteht. Ja, das ist immer der Anspruch. Ich war, bevor ich hier beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft angefangen habe, 12 Jahre im Deutschen Bundestag beim Abgeordneten. Der war auch in dem Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Und dann erlebt man natürlich viel, was Politik auch so im Einzelnen ausmacht, im Tagesgeschäft, von verschiedenen Facetten her.
Mhm.
Mein Antrieb war eigentlich immer zu sagen, ich möchte die Zeit, die ich hier habe, auf dieser tollen Bühne möglichst so effizient gestalten, dass es für viele sinnstiftend wirkt und auch für viele im praktischen Nutzen hat. Also der Beziehung, glaube ich, haben wir auch jetzt als Verband natürlich eine einzigartige Möglichkeit, auch weit über der Preisklasse zu boxen, die uns eigentlich so vorgezeichnet ist. Und das ist auch so ein bisschen mein Movens, immer wieder zu schauen, an welcher Stelle gibt es jemanden, die wir mit hier in unser Netzwerk integrieren können, oder wie können wir jetzt zum Beispiel bei dem Zukunftstag ein Riesenevent, 6000 Unternehmer, 6 Bundesminister an einem Tag, nicht wahr? Und wie kann man diesen oder jenen Protagonisten noch mit einbeziehen, um dann tatsächlich das Gesamtkunstwerk so zu gestalten, dass am Ende des Tages alle zufrieden sind.
Ach, ist das schön. Ach, herrlich. So, mein Lieber, jetzt musst du mal ein bisschen erzählen. Also so einen Weg zu gehen, da kommt man nicht einfach mal so hin. Erzähl mir mal ein bisschen, wo kommst du her?
Also das ist vielleicht das Interessante an der Geschichte, warum das auch jetzt so viel Spaß macht. Ich komme im Prinzip aus einem ganz kleinen 150 Seelendorf in Sachsen, also habe sozusagen einen sächsischen Migrationshintergrund.
Aha, okay.
Fünf Geschwister, mein Vater war zu DDR-Zeiten, also wir waren so relativ kleinen, übersichtlichen Dorf bei der Kirche angestellt. Und insofern war das tatsächlich ein sehr überschaubarer Rahmen, in dem ich mich bewegt habe, eigentlich ein ganz kleiner Mikrokosmos.
Mhm.
Ja, ich war weder in der FDJ noch bei den Jungen Pionieren, hatte insofern immer so ein kleines Dasein als Außenseiter und musste mich da auch ein Stück weit in den ganzen Strukturen behaupten. Aber mit dem Fall der Mauer hat sich dann natürlich einiges zum Guten und zum Besseren gewendet.
Ja.
Und dann bin ich quasi ein Jahr nach Paris gegangen, habe da als Au-pair in der Familie gearbeitet. Dann war ich ein Jahr in Mexiko im Straßenkinderprojekt und in Nicaragua.
Wie bist du denn gekommen?
Das war tatsächlich über World Vision, eine Organisation, NGO, die mein Vater damals kannte und mit unterstützt hat. Und das war eine relativ interessante Zeit, einfach auch unter dem Gesichtspunkt, wenn man so sieht, die Mauer fällt, welche Freiräume gibt es, welche Möglichkeiten. Und dann auch mal so zu sehen, wie die Welt, wie privilegiert man eigentlich hier mitten in Westeuropa ist, welche tollen Potenziale man hat und dann auch vielleicht ein Stück weit von dem zurückzugeben, was man quasi als Geschenk über die Freiheit empfangen hat.
Aber also, das ist schon...
Das war eine sehr prägende Zeit.
Das ist schon Wahnsinn, ne? Also von so einem kleinen 150-Einwohner-Dorf so dann auf einmal in die große Welt, das ist ja kein kleiner Step, ne? Also aus Berlin heraus ist das eine bisschen andere Geschichte, da wächst du eh schon gefühlt mit 1000 Kulturen auf, so, weißt du? Aber dann einfach mal so aus dem ganz Kleinen und dann gleich so Paris, Mexiko, das sind ja Welten.
Also die erste Reise tatsächlich kann ich mich noch sehr gut erinnern, als die Mauer fiel, hat mich nach Neuseeland geführt.
Aha.
Ganz witzig, da bin ich in so einer Familie da 14 Tage untergekommen und die haben mich da ganz gut integriert. Es war so ein Austauschprojekt. Ich habe dann das neuseeländische Pendant sozusagen von mir bei uns empfangen. Es war eigentlich immer so ein schönes Miteinander. Ich habe auch einen Teil meines Studiums interessanterweise auf Ile de la Réunion verbracht, mit dem Indischen Ozean. Da kam dann so die Liebe zu Afrika.
Aha.
Ja, also diese Neugier einfach, Dinge zu entdecken, hinter die Kulissen zu schauen, auch mal die Kehrseite der Medaille zu sehen, das ist nicht nur für die Politik wichtig, sondern eben auch jetzt für den Job.
Ja, klar.
Dass man sich nicht mit dem zufrieden gibt, was man vorgesetzt bekommt.
Kam diese Neugierde, also sagen wir mal, vom Haus aus, aus deiner Familie? Oder war das, also ist das sowas, was dir ganz persönlich angeboren ist, irgendwie so?
Ja,
weil es muss ja irgendwas gegeben haben, dass du gesagt hast, nein, ich habe jetzt die Möglichkeit und ich will jetzt die Welt sehen.
Ja, ich glaube, das ist ein Stück weit mit dem verknüpfbar, was die 17 Jahre mir im Osten beschert haben, muss man wirklich so sagen. Ja, wenn man so hinter der Mauer sitzt, dann hat man natürlich viel Zeit, auch sich zu überlegen. Wir hatten auch zu DDR-Zeiten nie in irgendeiner Form Fernsehgerät, sondern ich habe immer nur mich übers Radio informiert. Und man hat halt vieles an Interesse gehegt. Und irgendwie war das immer so für mich so wie so ein Traum. Was würde denn passieren, wenn die Mauer fiele? Welche Chancen
würdest du
ergreifen? Was würdest du machen? Und ich habe schon zu DDR-Zeiten viel Musik gemacht, habe halt Geige und Kontrabass gespielt, auch in verschiedenen Orchestern, habe in verschiedenen Chören mitgesungen und wir waren da auch sehr aktiv. Nicht, ja? Dann gab es dann tatsächlich, als die Mauer fiel, die erste Chance, so eine Tournee zu machen, da nach Japan.
Aha.
Wow. War grandios. Ja? Und das kam dann sukzessive, hat sich dann eins so zum anderen ergeben. Und ich habe da auch der Musik wirklich viel zu verdanken, weil das ist so ein Connector. Ja, man kommt mit jemandem ins Gespräch, macht zusammen Musik und stellt
sich plötzlich immer
fest. Ich spiele immer noch, jetzt leider mit abnehmender Kompetenz. Du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, zeitlich betrachtet. Aber macht noch viel Spaß.
Das glaube ich. Genau. Lieber Geige oder lieber Kontrabass? Jetzt bin ich gespannt.
Tatsächlich jetzt eher Gitarre.
Gitarre? Hat er auch noch, meine Güte.
Die ganze... Genau, das ist einfach, um richtig gut zu spielen, muss man dann auch gewisse Übungsstunden
was ich gerade bei der Geige, ne?
Also dann so ein bisschen.
Ach, ist das schön. Okay. Was hast du denn studiert?
Ich habe tatsächlich Romanistik studiert. Also das sind Sprachen, romanische Philologie, Spanisch, Französisch, Portugiesisch.
Okay, wenn wir schon mal in die Sprachen kommen. Jetzt will ich mal die Liste hören. Welche, also wie viele Sprachen sprichst du insgesamt?
Also wir haben tatsächlich damals im Osten noch richtig Russisch von der Pike auf gelernt.
Yeah.
Dann Englisch natürlich. Und dann während des Studiums eben diese vier Sprachen, die ich gerade aufgezählt habe, Französisch, Spanisch, Portugiesisch und Italienisch, die vier Fremdsprachen. Ja, und dann mit den Reisen kriegt man halt die eine oder andere Sprache, allerdings jetzt nicht so auf diesem Champions-League-Niveau.
Ja, aber okay, das sind jetzt mindestens schon mal 7 Sprachen per se vollgelernt. Und dann, also bestimmt bei dir, kann ich mir vorstellen, da kommen locker mal noch so 5 dazu, die du so, naja, passt.
Ja. Ah, ich verstehe es. Genau, man Hallo sagen kann, sich vorstellen kann und sowas. Das macht das Ganze auch sympathisch, jetzt gerade auch auf so einer Reise. Da
natürlich.
Halt ab und zu mal ein paar exotische Sprachen und wenn man dann zumindest Dankeschön, Hallo und sich verabschieden kann, dann ist man schon mal, was so die Gesprächsfäden betrifft,
sympathisch.
Ganz gut gelitten darüber und hat ein gutes Entree. Das macht schon viel aus.
Ne? Ach, schön. So, und dann nach dem Studium bist du dann direkt in den Bundestag oder was war dann dein Weg?
Genau, dann habe ich quasi über die Sprachkenntnis einen Abgeordneten getroffen, der zu mir gesagt hat, Mensch, ich sehe bei Ihnen, Sie haben so, sprechen so hervorragend Französisch und ich bin ganz oft in afrikanischen Ländern im Bereich Friedensvermittlung, Konfliktprävention unterwegs, kann allerdings nur Englisch, nicht wahr? Was würde Ihnen das bei Ihnen passen? Genau, und ich dann so verschiedene Reisen auch miterlebt, also speziell auch so im Ostafrika, in Krisengebiet, Äthiopien, Kongo, Burundi, Ruanda. Ich war in dieser Zeit, das hat mich auch sehr, sehr geprägt, weil diese Friedensvermittlung verlief immer auf Ebene der Staatspräsidenten. Ja, und bis heute sind das zum Teil die gleichen Protagonisten wie damals. Ja,
ich würde schon sagen, also
hat sich vieles gehalten und intensiviert.
Ich glaube, das kann man mal droppen. Ne? Also ich erinnere mich, wir waren im Juli beim Wirtschaftsforum. So, und dann war ja quasi dieses Intro. Und du hast da auch wirklich ganz vorne bei den ganzen Leuten, hast du da direkt mitgesessen und da auch einige Hände geschüttelt und ich dachte, okay. Wow, alles klar. Na, also da merkt man schon, du hast dir da über eine lange, lange Zeit schon sehr einen Namen gemacht, ne?
Ja, das Schöne ist ja, wenn man so an solchen Gipfelkonferenzen teilnimmt und die Leute eben seit 10, 15, 20 Jahren kennt, wird man dann ja auch immer ein Stück weit empfohlen.
Ja, naja, natürlich.
Da heißt es halt, ja, wir kennen uns seit 2005. Also zum Beispiel der Außenminister Togos ist jetzt Patenonkel bei meinem Sohn. Ich bin Patenonkel bei seinem Sohn. Ich war ja uns damals 2005 kennengelernt.
Ja.
Und dann entstehen auch wirklich persönliche Freundschaften. Also das darf man nicht unterschätzen, diesen Faktor. Also gerade in so Regionen wie Zentralasien, aber auch Lateinamerika, sind solche persönlich belastbaren Kontakte einfach auch sehr zielführend jetzt für die einzelnen Gespräche, aber auch für das, was man so als politische Agenda mitbringt. Nicht wahr? Und gerade der Mittelstand als solcher ist einfach auch ein Gütesiegel, mit dem er wunderbar auch unterwegs sein kann. Und
ja.
Du hast es ja auch gemerkt, wie uns sehr
Tür und Tor wurden
quasi
uns geöffnet.
En passant sozusagen der rote Teppich ausgerollt wurde. Und dieser Mittelstand Made in Germany einfach auch ein Qualitätsprädikat hat, was man sich so in der Welt auch sonst schwer kämpfen muss. Nicht wahr?
Ja.
In dem Sinne.
Muss man ja auch sagen, ne, also als wir in Kaolack waren, da ist ja auch, also der Raum war ja voll. Ne, also es war ein kleines Wirtschaftstreffen in Kaolack, wo wir dann quasi einmal uns da gegenseitig vorgestellt haben und wo es so ein bisschen darum ging, mal die Akteure der regionalen Wirtschaft kennenzulernen. Und da ist ja auch gefühlt jeder gekommen. Na, also wirklich von den Ältesten bis zur neuen Generation, die da Sachen macht, das war schon Wahnsinn.
Genau, kann einfach auch, wenn man so ein bisschen die Hintergründe kennt, auch weiß, welche Rolle jetzt die ältere Generation in Afrika spielt, welche Vorbildfunktion auch so diese Generation auch auf das Wirtschaftsverhalten hat und wenn man das alles so gut evaluieren kann und im Griff hat, dann weiß man am Ende des Tages auch, an welche Tür man zu klopfen hat, um auch die eine oder andere Persönlichkeit auch nochmal in besonderer Weise halt für unser Anliegen zu begeistern.
Das ist
einfach eine Sache.
Kann man
sich sehr gut auch gemeinsam mit allen anderen Protagonisten erarbeiten.
Ja. Nee, wirklich schön. So. Also okay, du hast dann bei dem Abgeordneten, hast du langsam angefangen aufgrund deiner Sprachkenntnisse.
Ja.
Hast da quasi, ja, das war ja eigentlich mehr oder weniger schon der Wegbereiter für all das, was jetzt quasi passiert ist. Ne?
Genau, also ich bin bei der Stiftung für Grundwert und Völkerverständigung dann bis zum August 2011 verblieben und habe dann eben auch im Deutschen Bundestag noch bei dem Abgeordneten da, das war 2010 dann begonnen im Büro, im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, da mitzuwirken. Der war freulicherweise auch Berichterstatter für Afrika. Also
ja.
Da haben sich auch viele Synergien ergeben.
Gepasst.
Und genau, der war quasi dann auch Sprecher, hat sich dann auch viel für die Region eingesetzt, also dieser gesamte Marshallplan mit Afrika, all das, was dann entsprechend auch die Regierung aufgegleist hat, wurde dann auch von unserem Büro mit unterstützt und begleitet, sodass das also auch wirklich ein schlüssiges Gesamtkonzept dann gab und wir da auch wirklich vieles auch nicht nur für die Region des Abgeordneten, sondern auch generell für den Wirtschaftsstandort Deutschland getan haben. Was jetzt eben heute auch im Vorfeld des Afrika-Gipfels natürlich auch Früchte zeitigt und auch unser gesamtes Standing in der Region wirklich auch maßgeblich mit verstetigt hat und verbessert hat.
Ja. Muss man ja auch sagen, ne? Also das Interesse an unserem Stand war ja schon groß.
Oh ja.
Ja, also es kamen ja viele Leute auch einfach von sich aus, ne? Also nicht, dass wir da irgendwas groß gemacht hätten.
Ja.
Von sich aus kamen die Leute zu uns, haben geschaut, haben gefragt, ja, wer sind wir, was machen wir und so weiter. Das war schon spannend.
Genau, und wir hatten halt auch noch das große Privileg, sowas kann man natürlich auch sich nicht ausdenken, dass unser Stand quasi gleich am Eingang
kam, ja, ja.
So dass alle Protagonisten
dann alle mussten vorbei.
So gekommen sind und sich dann bei uns erstmal gütlich getan haben. Das war also ganz hervorragend.
Na, koordiniert. Das war schon wirklich gut gemacht. Den
senegalesischen Partner nochmal
danken. Ja. Hast du so einen Lieblingsort, an dem du am liebsten reist?
Das ist jetzt für jemand, der global aufgestellt ist und global denkt, eigentlich sehr schwierige Frage, weil es so diesen Locus Amönos in dem Sinne wahrscheinlich nicht gibt. Aber ich bin immer gerne im Catenavia am Comer See. Ja, da hat die Konrad-Adenauer-Stiftung ein sehr, sehr schönes Tagungshaus.
Yeah.
Und einmal im Jahr ziehen wir uns da sozusagen mit allen Afrika-Experten, die so den Kontinent mitgestalten wollen, da entsprechend zurück. Und das ist so ein Ort, da bin ich immer sehr, sehr gerne. Das ist abgeschieden, aber doch sehr arbeitsintensiv.
Glaube ich. Ich glaube, das sieht man auch immer nicht so.
Yeah.
Aber also auch das, was du machst, ne, mal eingeschlossen, aber auch generell so dieses Thema Außenpolitik ist ja so viele Faktoren, es ist so viel Arbeit, so viel hin und her. Also was hast du so für einen Workload wöchentlich? Also wenn man es mal real betrachtet, also mit allen Gesprächen und drum und dran.
Ja, das ist geht schon so auf die 70, 80 Stunden
zu. Ich wollte doch sagen.
Alles zusammenrechnen, weil dieses tolle Gerät hält uns ja auch immer am Laufen. Ja, und auch am Wochenende würde man wahrscheinlich besser beraten sein, das auszuschalten.
Ja.
Richtig, ne? Gelingt uns das nicht, weil man darf einen Faktor nicht vergessen in dem ganzen Gefüge. Vieles wird einfach auch hinter den Kulissen vorbereitet und vieles, was nach außen glatt und perfekt aussieht, bedarf halt
im Hintergrund so viel.
Vieler akribischen Vorbereitungen.
Ja, das glaube ich.
Ich glaube, Baudelaire hat es mal so schön gesagt, nicht wahr? Das Genie besteht aus 99% Transpiration und nur 1% Inspiration. Ja, also das umfasst das, glaube ich, ziemlich gut.
Gerade bei dir so Zeitmanagement muss bei dir aber auch so richtig on point sein, ne? Also das ist ja eigentlich, also guck mal, wenn ich das so sehe, du hast immer, wenn wir im Bus saßen, hast du immer noch versucht, irgendwie mal deine ganzen WhatsApp-Nachrichten zu beantworten, weil es so viel geworden ist.
Ja, das ist natürlich bei solchen Reisen immer so ein bisschen die Herausforderung, dass das Tagesgeschäft ja einfach noch parallel im Hintergrund läuft und man da am Ende des Tages natürlich trotzdem den Eindruck erwecken möchte, dass man jetzt nicht ganz irgendwo abgetaucht ist.
Ja, aber managst du dich quasi dann alleine, also vom Zeitmanagement her, oder hast du da noch ein bisschen Unterstützung?
Ist tatsächlich so, dass ich mich da tatsächlich ziemlich alleine.
Ach du Heilige. Ich hab gehofft, du hast vielleicht wenigstens so eine Assistenz, die dich dann ab und zu mal ein bisschen hier oder da mal entlastet.
Ja, wir haben natürlich ein gutes Team, ne? Das muss man bei uns im Verband schon sagen. Wir sind hochprofessionell und dann halten wir da auch in vielen Fragen den Rücken frei. Mhm. Aber was jetzt so die Termine betrifft, das was ich wahrnehme oder nicht.
Na klar.
Entscheide ich natürlich
auf eigener Basis. Schön. So. Was sind denn so bei dir im nächsten Jahr? Was sind denn so die Highlights? Was hast du für Delegationsreisen vor dir? Gibt es Sachen, auf die du dich nochmal besonders freust, nochmal besondere Herausforderungen?
Ja, wir haben jetzt sehr, sehr viele Anfragen halt aus vielen interessanten Ländern. Also unser Verband macht zum Beispiel, hilft mit dem Digitalisierungsdialog der Bundesregierung zu koordinieren. Also sprich, wir haben verschiedene Länder, mit denen wir uns austauschen, wie wir die KMUs sozusagen dann digitalisieren. Da sind Indonesien, Indien, Südafrika natürlich im Fokus. Also das wird sicher sehr spannend. Dann haben wir auch als Verband nicht nur einen Afrika-Fokus, sondern auch einen starken Zentralasien-Fokus. Und ich habe es ja vorhin erwähnt, Kirgisistan ist ein wichtiges Land, was dem Zuzug von Fachkräften betrifft, aber da kommt auch Kasachstan, Usbekistan dann noch mit hinzu. Und dann natürlich der Zukunftstag, da freue ich mich besonders drauf, der 13. März, wo quasi die Staatsgäste zusammenkommen und natürlich die Bundesminister mit den Unternehmern. Das wird nochmal ein großes Highlight.
Ja, da bin ich gespannt. Da werde ich mich auch gleich mal auf die Liste sneaken. Das ist spannend. Ja. Okay, das heißt, das ist jetzt so dein nächstes Jahr. Cool. Hast du noch so ein paar, also auf deinem gesamten bisherigen Weg, hast du so ein paar so richtig schöne oder vielleicht auch mal so ein paar richtig schlimme Momente? Kannst du noch mal so ein bisschen so die Highlights und Downlights, kannst du noch mal so ein bisschen was, ein paar Storys rausdroppen?
Die Highlights war wahrscheinlich die Geburt meiner beiden Söhne 2009, 2014. Das natürlich die Heirat, dass man als Familie trotz aller Strapazen immer noch so gut zueinander steht.
Also kriegst du das auch einigermaßen gemanagt mit deiner Familie?
Eine tolle, das musst du jetzt eher meine Frau fragen.
komm nach Hause, Andreas, reicht jetzt.
Es ist immer noch im Rahmen dessen, was sich noch gut zeitlich darstellen lässt.
Ja.
Ja, und so die Herausforderung, die sie jetzt an uns auf uns zurollen, ist natürlich die aktuelle Weltlage. Brauchen wir uns nichts vorzumachen, nicht mehr, wo du hinguckst. Es gibt Herausforderungen, es gibt Verwerfung, natürlich nicht zuletzt der gesamte Ukraine-Konflikt, aber auch jetzt die neuen Schwierigkeiten, die da auf uns über uns hineinbrechen. Ich denke, das sind so Faktoren, extrinsische Faktoren, die man als Unternehmer auch nicht beeinflussen kann, wo man auch als Verbandsvertreter auch nur bedingt Hilfestellung liefern kann, wo man dann noch manchmal auch einen ratlos am Spielfeld ansteht und sagt, Mensch, also nach der Krise, nach der Herausforderung könnte sich jetzt langsam mal wieder ein bisschen glätten.
Ja.
Ja, und, genau, das ist so ein bisschen das, was so uns jetzt tagtäglich umtreibt.
Ja.
Das wird das, was so an Amplituden, so an Ausschlägen, wenn auch oben und unten gibt, ein bisschen glättet.
Da hat auch die Wirtschaft einiges an Kraft, was da so an politischen Verwerfungen kommt, so etwas zu glätten und mit dem Ganzen mal wieder einen Rahmen zu geben. Ne? Mal ganz blöd gefragt, mein Lieber, ist das ein Job, den du wirklich, wo du dir vorstellen kannst, den machst du bis zur Rente? Oder kommt irgendwann, keine Ahnung, kommt irgendwann noch so ein schöner Turn, jetzt wirst du, keine Ahnung, Andreas Jahn mit der neuen Kochshow auf ProSieben? Werde ich das noch erleben?
Ja, ich glaube, was das Kochen betrifft, da bin ich jetzt, glaube ich, unverdächtig, neue Höhen zu erklimmen. Aber es ist schon immer noch so der Move ins, die Neugier, noch was Neues auszuprobieren, neue Märkte zu erschließen, neue Länder.
Aber so in dem willst du so schon bleiben, was das Netzwerken angeht.
Es ist halt eine tolle Schnittstelle. Ich glaube, da gibt es auch, sag ich mal, hier in der Verbandsstruktur, in unserer Berliner Filterblase nicht so viele Stellen, wo man mit so wenig Mitteleinsatz so viel bewirken kann.
Aber den Job, da sagst du, ey, das mache ich, bis ich ins Grab falle.
Das ist toll, ja. Also ich glaube, dass, wenn ich es jetzt so nicht so ausfüllen würde, müsste man sich schon viel mit viel Fantasie das zusammenschneiden.
Ja, das denke ich auch.
Genau, aber wie gesagt, es ist...
ich glaube, es gibt auch wenige Menschen, die auch so für den Job gebaut sind, weil ich glaube, du musst für diesen Job, du musst einerseits eine Ruhe mitbringen,
ja.
Du musst eine Weitsicht mitbringen, ne? Also es ist halt so, du darfst halt nicht so diese Nadel im Heuhaufen, sondern du musst auch immer den gesamten Heuhaufen, musst du ja auch immer im Blick behalten. Und das ist schon absolut der Wahnsinn, ne? Also das sind auch einfach gewisse menschliche Qualitäten, die man da so mitbringen muss, um so einen Job auszufüllen.
Ja, ich beschreibe das immer gerne so, man muss gleichzeitig Schach spielen und Slalom fahren. Ja, das ist sozusagen das,
was... Also Leute, das ist die Voraussetzung.
erfolgreich machen lässt, weil es ist tatsächlich in diesen ganzen geopolitischen Konstrukten und Verwerfungen immer wichtig, dass man möglichst schon 1-2 Züge vorausberechnet, aber gleichzeitig auch bereit ist, die eine oder andere Turbulenz dann auch so zu umfahren, dass es dann keine Kollateralschäden gibt. Also in dem Sinne
Spannend. Ist
das die Herausforderung.
Wenn es jetzt so, ich hab viele Zuhörer, die gerade so auf dem Weg sind, sich selber zu finden. Mhm. Und wo wirklich die Karriere noch in jeden Zweig gehen kann, alles, was man sich vorstellen kann. Mhm. Und ich sag mal so, dein Weg ist ja absolut nicht uninteressant. Du bist weit weg von den Leuten, die ich hier bisher im Podcast hatte. Was ich aber auch gerade mal sehr geil finde, weißt du? Ich hatte hier schon wirklich alles Mögliche von Künstlern, Unternehmern und so weiter und so weiter. Also alles, was man sich nur vorstellen kann. Und du machst ja was ganz anderes. Und das finde ich sehr spannend. Was würdest du jemandem raten, der so wirklich sagt, okay, ich finde deinen Weg interessant?
Also ich würde allen raten, sich immer auf die innere Mitte zu konzentrieren, auf den inneren Kompass zu hören, immer gut abzuwägen. Und ich sag mal, als jemand, der aus einer gläubigen Familie kommt, der auch so erzogen wurde und der das auch versucht, seinen Kindern weiterzugeben, würde ich sagen, verlasst euch nicht zu sehr auf euch selber. Das geht dann meistens schief oder führt euch an Grenzen, wenn halt besonders gesundheitliche Verwerfungen auftauchen oder Dinge, die ihr nicht beeinflussen könnt, habt ihr immer ein gutes Ohr nach oben, auf die Leitung, die euch sozusagen dann das Schicksal einfacher gestalten lässt.
Ja.
Damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren. Mein Vater hat immer früher den schönen Satz gebraucht, tu nie Türen einrennen, die sich vor dir verschließen, sondern suche immer das offene Fenster oder warte, bis die Tür von selber aufgeht. Also mit der Devise bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren.
Also mit Kopf durch die Wand kommst du nicht immer weiter. Das ist manchmal ein bisschen ungesund.
So ist es, genau. Ich denke, wenn man da ein Stück weit auch in sich hineinhört oder schaut, in welche Richtung laufen die Entscheidungsstränge und wie gesagt, was sind die Talente, die ich mitbekommen habe und wie kann ich die möglichst vielfältig multiplizieren in der Zeit, die mir hier auf der Bühne bleibt. Ich denke, da ist immer ganz gut, sich mit einer gewissen Demut und auch Bescheidenheit sich den Aufgaben zu nähern, weil am Ende des Tages ist es immer ein großes Geschenk, dass man gesund sein darf, dass man Dinge voranbringen kann, dass man eine intakte Familie hat, dass man Freunde hat, die einen unterstützen und die einem zur Seite stehen. Also das ist alles so zusammen, hat man eigentlich eher selten in seinen Zeitschränken.
Was würdest du sagen, was muss jemand mitbringen, damit er deinen Job machen kann?
Ja, also man braucht schon eine gewisse Stressresistenz. Das ist, glaube ich, das Erste. Ja, man darf sich vieles auch nicht so speziell zu Herzen nehmen, weil halt vieles massiv gleichzeitig auf einen einströmt. Nicht wahr? Man muss, glaube ich, ein Talent zur Priorisierung haben, muss genau erkennen, was ist jetzt das, was am wichtigsten ist, wo kann ich jetzt den entsprechenden Unternehmer die meisten Mehrwerte bieten. Mhm. Das ist, glaube ich, so ein Prozess, den man dadurch läuft. Dann muss man natürlich auch immer so eine Neugier haben und gucken, was sind jetzt so Themen, die jetzt gerade in der Luft liegen, also Stichwort künstliche Intelligenz, Stichwort Wasserstoff. Ja, da haben wir bei uns im Verband Mittelstandsinnenoffensiven gegründet, die dann quasi so als Plattform bieten, als Plattform dienen, um auch die entsprechenden Unternehmer zu vernetzen. Ja. Ja, und dann muss man halt auch immer so ein Stück weit das Ohr an der Schiene haben und auch Veränderungen möglichst frühzeitig erkennen, ja, wenn sich Dinge so verschieben, auch politisch, dass man da nicht auf die falschen Themen setzt. Also Stichwort Nachhaltigkeit, Stichwort jetzt Energietransformation, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Also,
also quasi, so, sagen wir mal, das Ohr an der Schiene, an das Ohr an der Schiene der Zeit.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und
gewissen Sprachentalent ist auch erforderlich,
würde ich sagen. Das ist ziemlich wichtig, genau, weil, wie gesagt, da kommen Minister, da kommen zum Teil auch Staatsbedienstete, die jetzt nicht so gut Englisch oder auch Deutsch, jetzt ganz zu schweigen, sprechen.
Natürlich.
Das ist immer ganz gut, wenn man, klar hat man dann übersetzt am Tisch, aber wenn man dann auch so versteht, was selber, gesagt wird und dann auch proaktiv das eine oder andere zum Gespräch
mit. Das macht es auch im Gespräch dann ein bisschen einfacher, ne?
Das macht vieles einfacher.
Wie würdest du sagen, wenn sich jetzt wirklich da jemand dafür interessiert und wenn ihm wirklich das jemand machen will, wie startet man sowas? Würdest du sagen, ey, schreib mal E-Mail, Deutscher Mittelstand und Attacke?
Ja, ich glaube, solche Stellen, das ist allgemein jetzt so Führungspositionen in der Wirtschaft, da wird mal gefragt. Ja, ja. Da kann man jetzt, also ich zitiere da immer gerne Picasso, der mal den schönen Satz gesagt hat, ich suche nicht, ich finde. Mhm. Ja, oder man wird halt gefunden. Ja, da gibt es jetzt nicht so ein typisches Jobprofil.
Ja.
Da muss man auch ein Stück weit halt mit den Antennen ausgestattet sein, so soziografisch Dinge, Schwingungen auch spüren.
Da sind wir wieder mit dem Ohr an der Schiene der Zeit. Ne? Ja, also wahrscheinlich einfach frühzeitig so ein bisschen die Politik-Connections, die sollte man sich schon aufbauen, aber auch die Wirtschafts-Connections, dass man da einfach schon ein gewisses Netzwerk hat und über dieses Netzwerk kommt man ja dann automatisch rein.
So ist es.
Ne? Und dann wahrscheinlich versuchen, sich da so früh es geht wie möglich auch ein bisschen international aufzustellen.
Absolut. Also ich sag auch immer allen, die jetzt bei uns Praktika machen, geht in die Firmen rein, schaut euch verschiedenen Bereiche an, Profile, versucht möglichst euch breit aufzustellen. Ich meine jetzt, weil diese Inselbegabungen natürlich auch eine vielfältige Verwendung finden, aber dann, wenn man jetzt auf seiner Spur nicht mehr ganz so erfolgreich ist und dann plötzlich in ein ganz anderes Ressort wechseln möchte, dann sieht man, dass man sich dann eher schwer tut, wenn man jetzt auch nur auf einer Linie quasi seine Schäfchen versucht hat zu sammeln.
Gibt's noch so irgendein richtig spannendes Lebensziel von dir, was du hier nochmal droppen willst? Irgendwas, was du unbedingt nochmal erleben möchtest?
Ja, oder? Das habe ich meinem Sohn versprochen zu seinem 18. Geburtstag. Da wollen wir gemeinsam nach Tahiti reisen. Das bleibt sozusagen bei mir jetzt noch 4 Jahre,
um
entsprechend die Reise gut vorzubereiten. Wie Jacques Brel und Gauguin.
Ich finde das so schön, dass du trotz deiner ganzen Arbeit und trotzdem gefühlt 2 Millionen Leute dich am Tag anrufen und du so viel auch irgendwo auch Verantwortung trägst, dass du da trotzdem auch diese Zeit für deine Familie findest, für deinen privaten Umkreis findest.
Das ist ein wichtiger Moment und auch ein wichtiger Motor und auch eine gute Möglichkeit, sich auch zu erden in anderen Prozessen, auch sich nicht so ganz wichtig zu nehmen. Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, hilft einem die Familie.
Naja, vor allem du gehst immer die Sachen dann auch, ich glaube auch dadurch mit so einer schönen Leichtigkeit an. Ne? Bei dir, man merkt, du hast, also du gehst nie mit Druck an Sachen, sondern du bist da und dann schauen wir mal, was im Raum, was in den Raum kommt und mal schauen wir mal, was aus dem Raum wieder rausgeht. Ne? Und das, was reinkommt, das bringen wir zusammen, da basteln wir irgendwas Schönes draußen. Ne? Mach. Genau. Da lässt du Sachen entstehen. Und das ist aber auch wirklich, das zeichnet dich auch sehr aus, so diese tiefe innere Ruhe und dieses Vertrauen in, ja, ein Schicksal, ein Gott, was auch immer es am Ende ist. Ja. Ne? Aber das ist wirklich, es ist eine große Kunst. Und ich glaube auch etwas, was die, sagen wir mal, dieses viel international unterwegs sein, mit vielen Kulturen zu tun zu haben und so weiter, das ist auch das, was dich das, glaube ich, gelehrt hat. Ne?
Genau, wie ich vorhin schon gesagt habe, man wird, wenn man so oft unterwegs ist und auch in verschiedenen Kulturkreisen sich bewegt, natürlich schon auch ein Stück weit demütig. Erstens mal vor dem Glück, was es halt heißt, hier geboren zu werden, in so einer kosmopolitischen Struktur aufzuwachsen, auch in so einem Rahmen wirken zu können, der tatsächlich so viele Facetten bietet, nicht wahr? Und gleichzeitig hat man natürlich schon auch den Anspruch, das zu bewahren, ja, und zu schauen, dass das, was wir, also Stichwort jetzt Standort Deutschland, da nicht bröckelt oder nicht in irgendeiner Form brüchig wird, weil das ist das Fundament unseres Wohlstandes und da sollten
das
alle,
das, wo wir herkommen,
ja, entsprechend damit beitragen können, auch unser Schärflein mit dazu in Anspruch nehmen, um das Ganze nicht in irgendeiner Form auseinander driften zu lassen. Ja, also das ist gleichzeitig Anspruch und Movens.
Schön.
Da weiter.
Schön.
Mitzuwirken.
Mein Lieber, kommen wir mal zur letzten Kategorie. Hast du noch irgendetwas anzukündigen? Irgendwas, was du den Leuten noch mitgeben möchtest? Irgendetwas, was du gerade suchst und brauchst? Braucht dein Netzwerk gerade irgendjemanden, wo du sagst, ey, dich suche ich. So, wenn du das bist, dann melde dich.
Ja, ich sag immer so, mein persönliches Motto ist immer, das Glück macht immer ein Höhe weg, was ihm an Länge gebricht. Nicht wahr? Also das versucht, das zu genießen, was ihr an Glück euch selber auch erarbeitet habt. Und schaut nicht auf das, was ihr nicht habt, sondern das, was ihr habt. Nicht wahr? So eine gewisse Grundzufriedenheit. Ja. Ich denke, das steht uns auch allen als speziell jetzt hier in Berlin und in Deutschland gut zu Gesicht, weil ich habe oftmals immer so den Eindruck, auch gerade wenn ich im politischen Berlin unterwegs bin, dass immer ständig daran genörgelt wird, was gerade nicht funktioniert.
Ja, wir sind auch so eine Nörgelgesellschaft. Also das ist in der Wirtschaft ja genauso wie in der Politik. Ne? Da wird immer ständig wird an einem rumgenörgelt. Genau. So ein bisschen, ja.
Genau, deswegen wäre jetzt so mein Wunsch nach mehr Grundzufriedenheit und nach mehr Dankbarkeit.
Ein bisschen Positivität.
In das, genau.
Seht in das lächelnde Gesicht von Andreas. Und dann nehmt ein wenig Demut und ein bisschen Positivität mit. Absolut. Mein Lieber, ich bedanke mich vielmals, dass du da warst, dass du ein bisschen Inspiration abgelassen hast.
Gerne.
Und wünsche dir für deine private und für deine berufliche Zukunft alles erdenklich Gute. Ich denke, unsere Wege werden sich noch oft kreuzen.
Unbedingt. Na? Vielen Dank auch für den Austausch und wie gesagt auch an euch alle, die ihr euch das anschaut. Bleibt uns gewogen und auch dem Alexander, ja, der
natürlich
ist auch, glaube ich, ein gutes, lebhaftes Beispiel, wie man immer wieder neu auf den Berg hinauf und immer die Dinge von oben betrachtet.
Richtig.
Das habe ich auch bei der Reise sehr angenehm empfunden, ne? Und sehr bewundert.
Und wenn ihr selber eine Firma habt und über Internationalisierung nachdenkt, dann könnt ihr euch sehr, sehr gerne entweder bei mir melden oder beim Bund Deutscher Mittelstand melden. Na? Und dann werdet ihr auch vielleicht mal früher oder später auf den Andreas treffen. Also spätestens bei der nächsten Delegationsreise. Und, Bundesverband Mittelständische Wirtschaft. So, ne? Also wvmw.de, glaube ich.
Genau.
Und ihr Lieben, ne? Ansonsten wünsche ich euch erstmal noch einen wundervollen Tag. Bis nächste Woche Dienstag. Macht's gut. Ciao, ciao.